Ja, vielen Dank für das Gebet. Es tat gut. Ja, an dieser Stelle möchte ich euch auch herzlich Dank sagen an alle, die für das Kinderfest gestern gebetet haben. Wir waren ja gestern wieder in Lebach und im Vorfeld dachte ich, wer wird von den Kindern zu uns kommen bei diesem Wetter? Aber ich war erstaunt, wie viele Kinder kamen. Also in dieser Zeit, wo wir dort waren, ging es recht gut. Und ja, Harald hat die Predigt gehalten, kindgerecht, die Weihnachtsbotschaft. Das hat er sehr gut gemacht. Und danach gab es dann halt für die Kinder heißer Kinderpunsch, Waffeln und natürlich Geschenke. Und danach kam ein kleiner Junge, 6, 7 Jahre alt, zu einem von unseren Mitarbeitern und fragte nach einem zweiten Geschenk. Und ihm wurde erklärt, ein Kind, ein Geschenk. Da sagte der Kleine, ich bin trotzdem zweimal beschenkt worden. Einmal mit eurem Geschenk, also mit den Süßigkeiten und mit Jesus. Ja, er hat die Weihnachtsbotschaft verstanden. Und dann erzählte er auch, dass er ein Lied, das er vorher von uns gelernt hatte, also wir sind ja alle 2 Monate in Lebach, dass er ein Lied immer wieder im Kopf hat. Ja, und ja, das hat mich so gefreut, dass ich davon gehört habe. Und als wir dann zusammengepackt haben und wir saßen im Auto, plötzlich fing es an zu wehen, ein starker Wind kam und es fing an zu regnen und ich dachte, danke Herr, das war Gottes Timing. Ja, also herzlichen Dank für das Gebet und bitte betet weiter für diese Arbeit, dass wir dort weiterhin offene Türen haben und auch ja, für die Kinder, egal wo sie mal landen werden, ob sie hier im Land bleiben oder zurückgehen in ihre Herkunftsländer, dass sie diese frohe Botschaft mitnehmen und auch weitertragen. Ja, wir haben heute 3. Advent. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr enttäuscht, wenn es heute keine Adventspredigt gibt. Ich wollte heute predigen über die Bedrängniszeit. Ich weiß, das hört sich nicht gut an, ist auch nicht gut. Über dieses Thema erfahren wir einiges im Buch Daniel. In Jeremia 3 von 4 Evangelien berichten darüber, Thessalonicher Brief und natürlich auch in der Offenbarung. In der Offenbarung gibt es 22 Kapitel und 14 Kapiteln geht es um diese Zeit. Der Schwerpunkt meiner Predigt wird sein, was die Gläubigen erwartet, die durch diese Zeit gegangen sind. Es gibt Ausleger, die sagen, dass wir Christen nicht durch diese Zeit müssen. Ich glaube, da hat keiner von uns was dagegen, aber es gibt auch andere Ausleger. Die Predigt von heute, sie steht in Offenbarung 7, Vers 9 bis 17 für die, die mitlesen wollen. Die Menge der Nationen, die aus der großen Bedrängnis kommen. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die 4 lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Die erste Gruppe, von der wir hier hören, ist diese große Volksgruppe, die niemand zählen konnte. bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Palmen ist ein Zeichen des Sieges. Über was haben sie gesiegt? Über die schrecklichen Dinge, die über die Menschen und über diese Erde kommen werden. Jesus sagt in Matthäus 24, und wenn jene Tage nicht verkürzt werden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Ich weiß nicht, wie Gott diese Tage verkürzen wird. Vielleicht gibt Gott der Erde so einen zusätzlichen Schubs, dass sie sich etwas schneller dreht. Dann dauert der Tag vielleicht nur, also statt 24 Stunden nur 12 Stunden. Also ich weiß es nicht, wie Gott es machen wird. Aber was ich weiß, dass diese große Volksmenge Gott und seinem Sohn unendlich dankbar sind. Denn sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Die nächsten, die hier erwähnt werden, sind die Engel, die um den Thron stehen. Ich hatte mal eine Anlieferung gehabt in der Eifel, in einem Gegend, wo ich mich nicht auskannte, und ich fuhr da, ich weiß nicht wie viele Kilometer in eine Richtung, und irgendwann dachte ich, Micha, hier bist du irgendwie falsch. Und guckte, wo ich den LKW am besten drehen konnte, sah einen Feldweg und habe den LKW dann rückwärts in den Feldweg gestoßen, und ehe ich mich versah, habe ich die Hinterachse in so einen Graben versenkt gehabt. Und also es war doch nicht so eine geeignete Stelle. Und ich versuchte natürlich sofort rauszukommen und es gelang mir nicht. Dann habe ich die Differentialsperre aktiviert. Das ist die Technik, dass beide Räder hinten angetrieben werden. Und ich kam nicht raus. Dann dachte ich, okay, wenn alle Stricke reißen, dann muss ich die Firma anrufen, dass sie mir jemanden schicken, um mich hier rauszuziehen. Und guckte so aufs Display vom Telefon und sah keinen Empfang. Und zusätzlich habe ich mit dem Vorderteil vom LKW etwa die Hälfte von der Hauptstraße blockiert. Also es war eine recht peinliche Situation. Dann habe ich erst mal den Motor ausgemacht und habe ein schlichtes Gebet gesprochen. Bitte, Herr, hilf mir hier raus. Dann habe ich den Motor wieder gestartet, habe einen Gang eingelegt und bin rausgefahren. Diese Geschichte habe ich bei uns in der Firma bei einer Weihnachtsfeier erzählt. Daraufhin kam ein Mitarbeiter auf mich zu und fragte mich, ey, sag mal, hat Gott da vielleicht einen Engel geschickt? Daraufhin sagte ich, ich weiß nicht, wie stark Engel sind, vielleicht waren es auch zwei. Aber ich würde mich mal gerne mit einem Engel mich unterhalten. Wenn ich mir so vorstelle, so ein Engel sitzt mir gegenüber, den würde ich mal fragen, hey, was machst du so den ganzen Tag? Was ist dein Job? Was hast du so alles erlebt? Dann müsste er wahrscheinlich so einen Augenblick überlegen und dann wird er erzählen, ja, was habe ich alles so erlebt? Ich habe erlebt, wie man so einen Aufstand gab unter den Engeln. So etwa ein Drittel der Engel, die wollten nicht mehr Gott folgen. Die wollten lieber ihr eigenes Ding drehen. Und seit der Zeit gibt es mit diesen gefallenen Engeln, man nennt sie heute Dämonen, böse Geister, nur Stress. Aber dann erzählt mir der Engel auch von wunderbaren Geschichten, großen Wundern, also in meinen Ohren großen Wundern. Und ich schreibe mir all diese Geschichten auf und denke, Mensch, wenn ich die veröffentliche, das wird ein Bestseller. Aber irgendwann merke ich, diese Geschichten sind schon niedergeschrieben, diesen Bestseller gibt es schon. Ihr wisst schon, welches Buch ich meine, die Bibel, genau. Aber dann erzählt mir auch der Engel, dass er sehr frustriert ist über uns Menschen. Und ich schaue ihn fragend an und ja, Menschen fallen immer wieder in die gleichen Fallen hinein. Das ist so die Machtfrage. Ja, Machtfrage, also das hat sehr viel mit Stolz zu tun. Gut, dass ich nicht bin wie andere, Kontrolle über andere zu haben und. Das ist die Geldliebe. Die Wurzel allen Übels ist die Geldliebe. Da immer mehr haben zu wollen. Und ja, die Geldliebe, die beginnt nicht erst bei 10, 20, 30.000 Euro. Die Seele kann auch schon an 20 Euro kleben. Und die dritte große Falle, das ist Sex. Und die Sünde in diesem Bereich, die beginnt nicht erst im Bett, sondern wesentlich früher. Jesus sagt, wenn jemand eine Frau begehrenswert ansieht, in Klammern Pornografie, dann hat er schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und dann erzählt mir der Engel, ja, und ihr Menschen, ihr fallt immer wieder auch in Süchten hinein, Zwängen hinein. Und anstatt, dass ihr euch an Gottes Wort euch haltet, ja, lebt ihr auch euren eigenen Streifen und geht von einer Katastrophe in die andere. Und ich merke, wie ich in meinem Stuhl immer tiefer sinke. Und dann erzählt mir der Engel von einem Auftrag, den er mal in der Eifel hatte. Ja, wo er einen Berufskraftfahrer, also einer mit Erfahrung, so ein Vollpfosten an Fahrer, der sein LKW dort festgefahren hat, wieder geholfen hat, wieder rauszukommen. Und ich rutsche noch etwas tiefer in meinen Stuhl. Ich bin schon fast unterm Tisch angelangt und sage zu meinem Gegenüber, ja, ich habe auch von diesem Fahrer gehört. Solche soll es geben. Und ich gucke dann noch so auf meine Uhr und frage mein Gegenüber, ist nicht mal unsere Zeit schon abgelaufen? Und dann sagt der Engel, ja, er hat eh keine Zeit mehr, es warten schon wieder 335 neue Aufträge auf ihn und plopp ist der Engel weg und ich sitze noch da alleine, gelüftet und gefaltet und darf über manche Dinge nachdenken. Ja, aber was erfahren wir über Engel? Hebräerbrief. Sie sind dienstbare Geister. Sie sind eine Wolke von Zeugen. Offenbarung Kapitel 5, Abvers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und die Herrlichkeit und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Diese Engel verherrlichen Gottes Sohn. Die nächsten, die hier erwähnt werden, sind die Ältesten. Offenbarung 4, Abvers 10. So werden die 24 Ältesten niederfallen von dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herrn Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Auch sie verherrlichen Gott. Und dann geht es um die vier lebendigen Wesen. Man hat den Eindruck, es ist so die Leibgarde Gottes. Sie sind so ganz dicht um Gottes Thron herum. Obwohl ich mir sicher bin, Gott braucht keine Leibgarde. Über sie lesen wir in Kapitel 4 ab Vers 8. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der du warst und der du bist und der du kommst. Auch sie verherrlichen Gott Tag und Nacht. Dabei frage ich mich, wie viel Zeit verbringe ich mit Danksagen, Lobpreis und Anbetung? Klar, ich könnte jetzt sagen, ich bin ja noch nicht im Himmel, stehe nicht direkt vor Gottes Thron. Aber in Epheser 5, ab Vers 18 heißt es: Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, wahrscheinlich hatten dort einige damit ein Problem gehabt, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Lobpreis, Danksagung, alle Zeit ist keine Einbahnstraße, sondern dieser Text sagt mir, dass ich dadurch gestärkt werde, erfüllt werde mit dem Heiligen Geist. Zurück zu unserem Text, Vers 12. Dann heißt es, dass alle Gott anbeten mit den Worten, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie wir sehen, wird die Anbetung im Himmel großgeschrieben. Dann zum Zentrum des Himmels, der Thron Gottes. Auf dem Thron sitzt einer, der eine beeindruckende Herrlichkeit hat, der angebetet wird, der würdig ist, Macht auszuüben und der Schöpfer aller Dinge ist. Rings um den Thron, vertikal, ist ein Regenbogen wie ist ein Regenbogen wie ein Smaragd. Aus dem Thron gehen hervor Blitze, Stimmen und Donner. Vor dem Thron ist etwas wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Ich bin sicher, dass jeder, wirklich jeder, der diese Schönheit, Größe, Erhabenheit, Geborgenheit und Herrlichkeit gesehen hat, nur noch einen Wunsch hat, immer in dieser Gegenwart zu sein. Und das wird diesem großen Volk, das durch die Bedrängniszeit gegangen ist, zuteil. Man beachte, welche Segnungen hier beschrieben werden. Vollkommene Nähe. Darum sind sie vor dem Thron Gottes. Vollkommener Dienst und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Vollkommene Gemeinschaft. Der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Vollkommene Zufriedenheit. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Vollkommene Sicherheit. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Vollkommene Führung. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Vollkommene Freude. Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wenn ich mir diesen Text ansehe, frage ich mich, warum die größte Erweckung, also ein Volk, das niemand zählen konnte, in der größten Bedrängniszeit stattfindet. Die Antwort lesen wir in Vers 14. Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum, und ich sage es zum dritten Mal, darum sind sie vor dem Thron Gottes. Diese Menschen bekommen eine tiefe Erkenntnis über Gut und Böse. Und sie tun Buße, sie lassen sich reinigen durch das Blut Jesu. Als Kind, ich weiß nicht genau, wie alt ich damals war, so 3, 4 Jahre, ging ich bei uns am Haus entlang und wir haben am Haus eine Sickergrube, so eine Klärgrube. Und als ich über diese Klärgrube ging oder stand, brach der Deckel unter meinen Füßen ein und ich stürzte in diese Grube hinein und ich stand dann bis zur Hüfte, bis zur Brust, ich weiß nicht mehr genau, in der also ihr wisst schon, was ich meine. Und anstatt dass meine älteren Geschwister mich rausgezogen hätten, sind sie erstmal ins Haus gelaufen und haben die Mutter gerufen. Und die hat mich dann rausgezogen. Und danach gab es so eine kleine Katzenwäsche, so ein bisschen Parfüm, so ein bisschen Deo. Nein, danach war erstmal Grundreinigung nötig. Ich weiß nicht, wie oft man mich durch die Wanne gezogen hat. Nee, es scheint nichts mehr zurückgeblieben zu sein. Wäre schlimm, nach 50 Jahren. Vor einiger Zeit war ich in einer anderen Grube. Das ist jetzt nicht ganz so lange her, so vor 12 Jahren. Steckte ich in einer Sünde fest. Und obwohl ich mir fest vorgenommen habe, die Finger davon zu lassen, konnte ich es nicht mehr. Und dann kommen ja so schräge Gedanken auf, wie zum Beispiel, ach komm, ist ja nicht so schlimm. Das tun ja alle oder fast alle, dann kann es ja keine Sünde sein. Aber Sünde bleibt Sünde und Sünde trennt von Gott. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht zu einem Seelsorger. Der hat mir dann geholfen, da aus dieser Grube zu kommen. Und dem Seelsorger bin ich auch heute noch sehr dankbar. Wenn hier jemand ist, der auch irgendwo feststeckt und du denkst, du kommst hier nicht mehr raus, dem möchte ich Mut machen. Such dir jemanden, der dir hilft, rauszukommen. Die Grube ist nicht dein Zuhause. Und es gibt keine Grube, die so tief wäre, dass Gottes Arm ihn nicht erreichen könnte. Es gibt eine schöne Geschichte im Alten Testament, die Geschichte Jona, dieser hebräische Prophet. Er bekommt einen klaren Auftrag von Gott. Und Jona zieht auch sofort los, erstmal in die falsche Richtung. Gott muss ihn erstmal auf die Spur bringen. Und dann kommt er endlich in Ninive an. Und Ninive war zur damaligen Zeit wohl eine Megastadt gewesen. Man brauchte 3 Tage, um von einem Ende bis zum anderen Ende der Stadt zu kommen. Und in dieser Stadt lebten über 120.000 Menschen. Was macht Jona, um diesen Auftrag zu erfüllen? Er sucht sich erstmal ein Missionsteam zusammen. Also in Klammern, Missionsteam, da werden Flyer gedruckt, Plakate gedruckt, wo genau draufsteht, wann, wer, wo predigt. Damit wird die ganze Stadt versorgt und danach wird ein großes Zelt aufgebaut und dann kommt der Tag und der Gospelchor singt und irgendwann steht Jona da und fängt an zu predigen, wie Gott ist mit euch, Klammer zu. Nein, stimmt alles nicht, könnte alles in die Tonne treten. Jona hat nur 7 Worte gepredigt. Laut Gottes Wort hat er nur 7 Worte gepredigt. Noch 40 Tagen und Ninive ist zerstört. Noch 40 Tagen und Ninive ist zerstört. Da kann man sich doch an die Stirn fassen und sagen, Jona, hast du was an der Klatsche? Bist du noch ganz dicht, so eine Predigt rauszuhauen? Oder wird man nicht dem Jona raten, mal so ein Seminar zu besuchen in Richtung Diplomatie? Oder war Jona vielleicht lebensmüde? Die Propheten im Alten Testament, wenn die so eine Botschaft weitergetragen haben, die haben ganz schnell ein Ticket bekommen. Ein Ticket ins Jenseits. Gut, manche, die wurden auch in den Knast geworfen oder landeten in der Zisterne. Also solche Botschaften wollte man nicht hören. Aber gleich danach liest man, die Einwohner von Nineveh, sie glaubten an Gott. Sie glaubten an Gott und sie fingen an zu fasten, vom Kleinsten bis zum König, selbst der König von Nineveh war mit dabei. Und sie saßen in Sack und Asche, also sie taten Buße. Und man kann ja Buße tun, so Herr, bitte vergib mir und ich drehe mich um und ich mache gerade mal so weiter. Nein, sie taten alles, um aus dieser Grube herauszukommen. Es heißt nämlich, sie wandten sich um von ihren bösen Wegen. Und der Herr gereute es, sie zu vernichten. Ich finde die Geschichte einfach super toll. Und diese Geschichte ist eigentlich die größte Erweckungsgeschichte, also jetzt abgesehen vom Volk Gottes, es ist die größte Erweckungsgeschichte im Alten Testament. Klar könnte man jetzt sagen, genau Micha, Altes Testament. Gut, gehen wir ins Neue Testament über. Da sitzen 120 Gläubige in einem Obersaal, beten zusammen, wahrscheinlich auch mit der inneren Haltung, hoffentlich sieht uns keiner, hoffentlich hört uns keiner. Ist ja auch verständlich. Kurz zuvor ist der Herr und Meister gekreuzigt worden. Und dann geschah ein Erdbeben, ein gewaltiges Brausen und Feuerzungen fielen auf alle von ihnen. Und durch das, was dort geschehen ist, kommen die Menschen von Jerusalem zusammen und Petrus hält eine Predigt zu dieser Volksmenge. Zugegeben, diese Predigt von Petrus, die war etwas umfangreicher wie die von Jona. Aber die Hauptaussage von Petrus war, Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und 3000 Menschen wurden hinzugetan an einem Tag. Und der Herr tat täglich hinzu. Könnt ihr euch vorstellen, hier in eurer Gemeinde plötzlich 3000 Menschen mehr zu sein? Nein? Ja, also 3000 Menschen auf einmal mehr, dann hättet ihr ein Problem. Ein schönes Problem. Wo würdet ihr in Zukunft Gottesdienst feiern?
Auf der Straße.
Auf der Straße? Ja, okay. Oder hat vielleicht Vöcklingen irgendwo so einen Raum, wo 3000 Menschen reinpassen würden? Genau, das ist die richtige Haltung. Das ist, ja. Und ich habe mal von einer Erweckung gehört in Kolumbien, also da hat eine Gemeinde Erweckung gehabt und die haben dann 5-mal Gottesdienst am Tag gefeiert. 5-mal. Und von einer anderen Gemeinde habe ich gehört, sie haben mal angefangen für Erweckung zu beten. ich weiß nicht wie viele Jahre. Und manchmal war es mehr wie langweilig, immer wieder das Gleiche vor Gott zu bringen. Aber dann haben sie Erweckung gehabt und Tausende kamen dort zum Glauben. Viele Christen haben dort Rotz und Wasser geheult über ihr Leben, haben einen Neustart begonnen im Glauben. Und vor kurzem habe ich noch einen Bericht gelesen von Madagaskar, die haben dort auch zurzeit Erweckung. Und wisst ihr, das, was Gott in Ninive, in Jerusalem, in Kolumbien, in Madagaskar oder wo auch immer Erweckung schenkt, das kann er auch hier tun, hier in Völklingen tun. In 1. Timotheus 2, ab Vers 4 heißt es, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Es ist Gottes größter Wunsch, sein Herzschlag, dass alle Menschen errettet werden. Ich möchte euch motivieren, einen großen Glauben zu haben und für Erweckung zu beten und auch dafür zu leben. Amen.